Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke.
Heute alles rund um die Schulter. Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ihrem Lieblingspodcast Rezeptfrei. Der Podcast rund um Krankenhaus und Gesundheit. Ja, und wir sind noch in der Reihe Orthopädie. Und da schauen wir uns heute doch mal die Schulter an. Und wir bekommen einen ganz guten Überblick, denn all die Krankheiten und auch Unfälle, die es da so gibt, werden hier heute einmal dargestellt und wie da so eine Behandlung aussehen kann. Da haben wir zum Beispiel die Kalkschulter, die Frozen-Schulter und auch wie ist es, wenn eine Schulter ausgekugelt ist oder nach Unfällen. Welche Operationsmöglichkeiten gibt es denn da? Und auch das künstliche Schultergelenk. Das alles werden wir heute besprechen in dieser wirklich spannenden Folge. Und dafür habe ich einen Schulterexperten als Gast. Er ist Oberarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie der DRK-Klinik in Berlin-Köpenick. Und sein Name Dr. Med. Kai Helms. Also wollen wir doch all diese Fragen jetzt mal klären. Wunderbar, ich freue mich und sage herzlich willkommen bei Rezeptfrei und ein herzliches Willkommen Dr. Helms.
Ja, hallo, ich freue mich auch, dass ich heute hier mich mit Ihnen über die Krankheiten der Schulter unterhalten kann.
Genau, ja, heute geht es um die Schulter. Was ist denn so die gängigste Erkrankung an der Schulter? Fangen wir doch mal so an.
Ja, die Schulter ist ja ein sehr belastetes Organ, weil wir Menschen ja unsere Hände sehr viel gebrauchen. Und es gibt Verschleißerkrankungen der Schulter und die betreffen vor allem die Schultersehnen. Und das sind die häufigsten Erkrankungen, die treten so im Alter so zwischen 50 und 60 in der Regel das erste Mal auf und betrifft vor allem Leute, die ihre Schulter viel gebrauchen, die viel mit ihrer Schulter arbeiten oder die sportlich ihre Schulter sehr belasten. Und da verschleißen die Sehnen dann, das führt dann zu Schmerzen und ja, dann sucht man den Orthopäden auf oder auch den Hausarzt seines Vertrauens und dann gibt's ein MRT und da sieht man dann diese Verschleiß, den Verschleiß der Sehnen. Manchmal sind die sogar schon gerissen. Ja, und dann finden die den Weg in unsere Schultersprechstunde,
die Patienten. Was habe ich denn für Symptome? Also habe ich denn irgendwie Schmerzen oder kann ich meinen Arm nicht mehr so richtig bewegen oder?
Ja, genau, beides. Genau. Also häufig, natürlich der Schmerz ist das erste Symptom. Also die Schmerzen treten vor allem auf, wenn man den Arm hebt und so über Kopfarbeiten macht. Ne? Die Leute berichten dann, ja Mensch, wenn sie hier im Garten aktiv sein wollen und an den Bäumen was machen oder wenn sie, was weiß ich, über Kopf ihr Regal ausräumen oder solche Sachen, das geht dann manchmal gar nicht mehr richtig oder tut halt sehr weh. Und eines der Hauptsymptome vor allem ist der gestörte Schlaf, weil die Leute können dann nicht mehr auf der Seite liegen. Und das ist für viele wirklich ein Problem, weil viele haben halt ihre Schlafseite und wenn sie gar nicht mehr drauf liegen können, dann ist der Nachtschlaf halt gestört und das hat ja dann Auswirkungen, wer nicht gut schläft, der kann dann tagsüber auch nicht fit sein und das betrifft die Leute sehr. Also vor allem der nächtliche Schmerz beim Liegen auf der Schulter ist wirklich eines der Hauptsymptome dann bei diesem Sehnenverschleiß.
Okay. Und dann komme ich zu Ihnen in die Schultersprechstunde, die haben Sie ja gerade schon erwähnt. Und was machen Sie dann mit mir und meiner Schulter?
Naja, also wir untersuchen die Patienten, befragen sie natürlich erstmal über ihren Schmerzverlauf und daran kann man schon sehr viel ablesen. Ja. Also wenn Patienten so erzählen, Mensch, ne, das, ich hatte gar keinen richtigen Unfall, das ging einfach los, so vor 3-4 Monaten, hab's erstmal so versucht und dann doch ein MRT gemacht. Daran kann man schon viel ablesen, dass das solche Verschleißerkrankungen sind, die eben nicht mit einem Sturz oder mit so einem traumatischen Ereignis verbunden sind. Ne? Und dann untersucht man die Patienten und es gibt so für die Schulter so ganz spezifische Untersuchungsverfahren, wo man rauskriegt, eben wo genau, an welcher Struktur an der Schulter der Schaden ist. Und dann hat man schon mal einen Verdacht und dann schaut man sich natürlich das MRT an. Aber viele Leute kommen dann eben auch, weil sie besorgt sind, weil in diesem MRT-Befund dann irgendwas drinsteht, was dann gar nicht so wichtig ist und oder ihnen gar keine Schmerzen macht, ne? Ja, wenn man viele Leute unter das MRT legen würde, würde der MRT-Befund da wahrscheinlich bei fast jedem von uns irgendwelche Verschleiße in der Schulter feststellen.
Ja.
Aber vielfach ist das auch gar nicht relevant.
Ne? Okay,
aber
oft hat es gar keine Symptome.
Genau.
Okay, und dann, also dann wird die Schulter sozusagen durchbewegt und dann können Sie schon sehen, vielleicht, ja, hier ist eine Sehne entzündet oder kaputt und da muss was passieren.
Genau, die Sehne ist entweder entzündet oder gerissen sogar, ne? Das ist dann sozusagen, das ist so ein schrittweiser Prozess. Erst wird sie gereizt und dann ist sie entzündet und am Ende verschleißt sie dann so weit, dass sie dann durchreißt. Und abhängig davon, wie stark jetzt dieses Krankheitsbild dann ausgeprägt ist, kann man natürlich auf weite Strecken kann man konservativ behandeln.
Okay. Das heißt mit Krankengymnastik oder?
Genau, mit Krankengymnastik, mit speziellen Übungen, die die Patienten auch selber machen können. Das kann der Krankengymnast oder der Physiotherapeut natürlich den Patienten dann zeigen und sie anleiten dazu. Mhm. Auch wir geben den Patienten so Hinweise, was für Übungen sie machen können. Und vielfach hilft das auch, muss man sagen.
Ah, okay. Ja.
Also dieser Befund von so einem Sehnenriss ist ab einem bestimmten Alter gar nicht so selten. Und viele Leute haben das, aber merken das gar nicht, weil sie diese zerrissene Sehne dann durch andere Muskeln kompensieren und die dann auch diese Symptome wie diesen nächtlichen Schmerz oder auch diese Kraftminderung gar nicht so merken. Ne? Wenn sie wenn man sie dann dezidiert untersucht, dann kriegt man das schon raus, aber so im Alltag hat das dann oftmals gar keine Relevanz. Ne?
Ah, okay.
Aber wenn Patienten deutliche Schmerzen haben und beeinträchtigt sind in ihrer Lebensführung und nicht mehr das machen können, was sie gewohnt sind, dann muss man häufig auch operieren und diese Sehnen dann, wenn sie gerissen sind, wieder annähen, soweit es geht. Ja, das machen wir dann auch. Und das machen wir dann meistens auch mit so Schlüsselloch-OPs, wo es gar nicht mehr groß aufgeschnitten wird, die Schulter, sondern dass man mit Kameras und kleinen Instrumenten das macht. Das geht heutzutage sehr gut.
Okay, und dann werden die Sehnen sozusagen wieder geflickt und danach ist wieder besser.
Die werden dann wieder angenäht. Ne? Und die allermeisten Patienten sind dann froh und können wieder ihren Arm bewegen und können vor allem nachts wieder schlafen. Ja.
Okay. Wie lange dauert es ungefähr, bis man den Arm wieder nutzen kann?
Ja, die Sache ist, man muss nach so einer Operation den Arm natürlich ruhig stellen, damit die Patienten, weil diese geflickte Sehne, die wird natürlich nur mit Fäden gehalten nach der Operation und die Stabilität, dass sie wieder belastbar ist, kommt erst dann, wenn die Sehne wieder komplett eingeheilt ist. Aber dieser Prozess dauert natürlich so um die 6 bis 8 Wochen.
Ja.
Sodass die Patienten für 4 bis 6 Wochen so ein Kissen bekommen, so eine Schulterorthese, wo der Arm drauf gelagert ist. Und von den Physiotherapeuten werden sie dann eingewiesen und von uns, wie sie den Arm bewegen dürfen und was sie machen dürfen. Und das muss man die ersten 6 Wochen schon beschränken, weil sonst die Sehnen auch wieder abreißen. Ne? Also das heißt, nach diesen 6 Wochen, wenn dieses Schulterkissen abkommt, kann man dann den Arm wieder langsam anfangen zu belasten, bis er dann aber wieder so einsatzfähig ist, wie man sich das wünscht, gehen doch oft 3 Monate ins Land.
Ah, okay.
Also das ist schon eine Sache, klar, das beeinträchtigt die Patienten sehr, den Sehnenriss unter Umständen, aber dann, bis es dann wieder ganz gut ist, dauert es dann auch ein bisschen, aber das sind die Patienten auch bereit mitzutragen, weil sie ja eben beeinträchtigt sind. Ne? Und dann sagen, ja, komm, mach das mal wieder heil, alles ist besser als der Zustand, den ich jetzt habe.
Ja, gut, klar. Also und wie gesagt, Schmerzen will man ja dann auch irgendwann nicht mehr haben.
Genau.
Kann es denn passieren, dass wenn es geheilt ist, irgendwie das ein paar Jahre später die Schulter nochmal operiert werden muss, weil das wieder geschieht?
Ja,
oder?
Ja, also beim Großteil der Patienten, wenn die Sehne einmal wieder eingeheilt ist, dann ist es gut und dann reicht es auch nicht wieder. Weil diese Narbe, die sich da bildet, ist oft so fest. Dass es nicht wieder reißt. Es gibt aber auch Fälle, gerade bei älteren Patienten, oder bei Rauchern oder bei Patienten, wo die Sehne schon sehr weit zurückgezogen ist und man doch schon Spannung aufbringen musste, um sie wieder an die Stelle zu bringen, wo sie ursprünglich war, um sie da wieder zu fixieren, wo praktisch die ganze Zeit nach der Operation eine gewisse Spannung ist. Da gibt es auch Fälle, wo die Sehnen dann eben nicht anheilen. Ne? Entweder aus biologischen Gründen, wie gesagt, Raucher oder Patienten mit Diabetes oder mit einer schlechten Durchblutungslage oder so, oder die einfach biologisch so vorgeprägt sind, dass sowas einfach schlecht heilt, oder die Medikamente nehmen, die die Heilung verzögern. Mhm. Das gibt es auch. Ne? Oder eben auch Fälle, wo man sozusagen noch versucht, dieses Verfahren dieser Refixation so auszureizen, um den Patienten möglichst ihre Sehne zu erhalten, wo es dann aber auch manchmal nicht klappt und dann die Sehne dann doch wieder abreißt, und dann geht es den Patienten trotzdem erstaunlicherweise nach der Operation besser als vorher, und manchmal ist es dann nur so, dass die Kraft eingeschränkt ist, und dann muss man mit den Patienten besprechen, eben ob man noch weitere Operationsverfahren dann einsetzt oder ob man es dann so lässt, wenn sie wieder schlafen können und so weiter, ne? Wie ihre Beeinträchtigungen dann sind und was man ihnen sozusagen in Zukunft versprechen könnte mit anderen Operationsverfahren. Mhm. Okay. Aber das sind schon seltenere Fälle, muss man sagen.
Okay. Jetzt habe ich gerade rausgehört, Rauchen ist also auch nicht so gesund für eine Schulteroperation.
Ja, genau, Rauchen, genau. Gerade überall, wo wir Orthopäden und Unfallchirurgen, wo wir darauf angewiesen sind, dass Knochen heilt, dass Sehnen heilen. Das sind so Gewebe, die von ihrer Durchblutung her schon ohnehin eingeschränkt sind, die nicht so sehr gut durchblutet sind. Mhm. Und gerade beim Rauchen kommt es dann dazu, dass in der Heilungsphase die kleinen Blutgefäße, die so von einem Ende des Bruches zum anderen wachsen müssen, um das zu verbinden, ne, oder vom Knochen in die Sehne einwandern müssen, um diese Heilung zu bewirken, die werden dann, gerade die durch das Nikotin und die Stoffe im Zigarettenrauch, werden die zusammengedrückt und dann oder zusammengezogen, und dann fließt eben das Blut schlecht. Und dann kommt es eben selten oder kommt es häufiger mal zu Heilungsverzögerung oder eben zu vollständig ausbleibende Heilung.
Okay.
Und das, ja.
Also das rauchen lassen. Problem.
Ja, rauchen lassen. Das sagen wir allen unseren Patienten, gerade in der Phase, wenn es der Heilung. Und viele Patienten sagen, ach komm, dann kann ich auch gleich aufhören. Ne? Und dann freuen wir uns und ermutigen sie.
Das ist auch wirklich dann gut. Ja. Ist auf jeden Fall auch ein Anlass aufzuhören. Jetzt gibt es ja auch Schultergelenke, künstliche, ne?
Genau.
Wann baut man denn sowas ein? Also wann komme ich denn in das Vergnügen, in Anführungsstrichen, ein neues Schultergelenk zu bekommen?
Da gibt es, wie bei anderen Gelenken auch, das Schultergelenk besteht halt so aus Knorpel überzogenen Gelenkpartnern, sage ich mal. Eine Gelenkpfanne, relativ kleines, und einem relativ großen Kopf, der Oberarmkopf, der ganz oben unter unserem Schultermuskel sitzt sozusagen. Mhm. Und dieser Knorpelbelag, der kann wie bei anderen Gelenken auch eben so einer Arthrose unterliegen. Das heißt, dieser Knorpelbelag verschleißt. Das hat manchmal mechanische Gründe, manchmal auch biologische Gründe. Es gibt Leute, die eben, sagen wir mal, eine schlechte Knorpelsubstanz oder einen schlechten Knorpelstoffwechsel in ihren Genen mit sich tragen und das gar nicht so richtig wissen. Das sind dann solche primären Arthrosen.
Ja.
Und oder wo man die Ursache nicht so kennt. Und dann gibt es natürlich noch mechanisch bedingte Arthrosen. Also ein Arthrose ist ein Knorpelverschleiß, der dann dazu führt, am Ende, wenn man dieses Bild bemühen will, dass dann statt Knorpel auf Knorpel reibt sozusagen und oder eben nicht reibt, sondern der Knorpel auf dem Knorpel das Gelenk normal bewegt, dass dann eben der Knochen auf den Knochen reibt und das wehtut.
Das
und
die dass die
Belastung kommt, ne, wie das bei anderen Gelenkarthrosen im Knie und der Hüfte auch so ist. Und dann gibt es andere Ursachen, dass meinetwegen Brüche der Schulter, die auch gar nicht so selten sind, dazu führen, dass das Gelenk geschädigt wird, oder ein häufiges Auskugeln des Gelenkes, des Schultergelenkes, den Knorpel jedes Mal ein wenig schädigt. Und das kann auch Ursachen sein. Oder es gibt natürlich auch die Patienten werden älter. Und ich hatte ja gesagt, dass je älter die Patienten werden, umso eher auch Sehnenschäden an der Schulter vorliegen, einfach ohne dass Patienten das merken. Ne? Mhm. Und wenn dann diese Sehnenschäden aber sehr ausgeprägt sind, dann kann es dazu kommen, dass die Schulter gar nicht mehr richtig gesteuert wird durch diese Sehnen und dass die praktisch locker ist und aus ihrer normalen Position gerät und es dann auch sehr schnell zu einem sehr schmerzhaften Schulterverschleiß kommt, den man dann auch nur noch mit speziellen Prothesen versorgen kann. Mhm. Ja, also die Ursachen sind häufig und oder sind vielfach, ne? Mhm. Und wir operieren aber vor allem ältere Patienten, was heißt, dass sozusagen Verschleißerkrankungen doch die Hauptursache sind. Mhm. Also entweder knöcherne Verschleißerkrankungen wie diese Arthrose, ne, wie das bei Knien und Hüftprothesen auch so ist, dass es eher ältere Patienten betrifft, oder eben diese Sehnenverschleiße, die dann auch dazu führen, dass Patienten, wenn man diese Sehnen nicht mehr reparieren oder rekonstruieren kann, dann eine Prothese bekommen, ja.
Mhm. Und aber das kriegt man natürlich erst, wenn es wirklich alles andere ausgeschöpft ist, oder?
Genau. Also diese, wann wir einem Patienten eine Prothese empfehlen oder wann wir das machen, das hängt ganz entscheidend davon ab, wie stark das Leiden des Patienten ist. Ne?
Ja.
Also es ist zwar eine große Operation, aber die allermeisten Patienten, die wir hier haben, sind gut in der Lage, so eine Operation zu überstehen. Und wir sind ja hier in einem guten Setting, in einem Krankenhaus, wo gut auf die Patienten geachtet wird. Aber wir operieren selbst ältere Patienten, eben weil diese Verschleißerkrankungen eben erst im Alter auftreten, von über 80 Jahren, manchmal weit über 80 Jahren.
Okay.
Und die überstehen das in der Regel super und freuen sich eben, dass sie dann ihr Leben wieder ohne Schmerzen führen können. Ne?
Ja, das
und deswegen, aber wir, wie gesagt, wir besprechen das mit den Patienten sehr genau und abhängig praktisch vom Grad ihres Leidens stellen wir dann auch diese Indikation zur Operation.
Mhm.
Ne? Weil es gibt zwar Patienten, die haben einen starken Schulterverschleiß, können aber gut schlafen und können ihren Alltag gut bewältigen. Ne?
Ja, okay.
Mit denen muss man dann besprechen. Ne? Wollen sie denn dann so eine doch größere Operation haben oder nicht?
Ja.
Aber viele Leute, die zu uns kommen, die kommen eben deswegen, weil sie doch leiden.
Ja.
Und dann können wir denen sehr oft sehr gut helfen. Also das sind mit die zufriedensten Patienten, die wir haben.
Oh, das hört sich wirklich gut an.
Ja.
Jetzt muss ich mir das mal vorstellen. Also weil so ein Knie oder eine Hüfte, so kennt man ja, aber so eine Schulter kann ich ja nur nach oben und also die ist ja so, also sehr viel beweglicher als so ein Knie.
Ja, genau.
Genau. Wie sieht denn da so eine Prothese aus? Also kann ich denn danach trotzdem alles immer noch machen?
Ja, also es gibt verschiedene Modelle natürlich für die Prothesen.
Mhm.
So wie bei den Hüftprothesen und bei den Knieprothesen ist es ja so, dass man die Gelenkpartner, diese ursprünglichen Gelenke in ihrer Form sozusagen nachempfindet.
Ja.
Und genauso gibt es das bei der Schulter auch.
Okay.
Und das sind auch die ursprünglichen Prothesen, also womit diese ganze Schulterprothetik so in den 60er, 70er Jahren so angefangen hat.
Mhm.
Oder experimentell natürlich schon vorher, aber so im großen Stil.
Ja.
Das sind praktisch anatomische Prothesen, wo man dem Kopf wieder eine kugelige Form gibt.
Mhm.
Ne? Also so, und die Pfanne eben auch, diese Pfannenoberfläche auch mit einer künstlichen Gelenkpfanne ersetzt.
Mhm.
Das sind sogenannte anatomische Prothesen.
Ah, okay.
Und die kann man einsetzen, wenn es sich um einen Knorpelverschleiß handelt.
Ja.
Weil dann, oder man kann die dann auch nur dann einsetzen, wenn die Sehnen, die diese Schulter umgreifen und die führen, wenn die intakt sind. Und das ist vor allem dann bei jüngeren Menschen eher der Fall.
Mhm.
Also sagen wir mal so bis 60, 70.
Ja.
Bei einem Knorpelverschleiß, ne, einer sogenannten Omarthrose, also einer Schulterarthrose, wo der Knorpel kaputt ist. Und dann gibt es auch Fälle, wo diese Sehnen, die die Schulter führen, nicht mehr intakt sind. Und dafür sind so in den, die Vorläufer dieser Prothese sind schon in den 70er Jahren so experimentell gemacht worden, aber seit den 90er Jahren gibt es diese inversen Prothesen.
Mhm.
Und das heißt, dass man sozusagen aus dem aus der Gelenkpfanne einen Kopf macht, also einen, den, wo vorher eine flache Pfanne war, macht man so einen kugeligen Kopf drauf.
Okay.
Und auf den Kopf macht man dann so eine Pfanne. Und da dreht man sozusagen diese Gelenkpartner um. Und deswegen heißen die inverse Prothesen. Und das sind Prothesen, die ja in den letzten Jahren sehr an Popularität zugenommen haben, weil eben gerade ältere Patienten von der Schulterprothetik betroffen sind, bei denen ganz häufig das so ist, dass diese Sehnen eben nicht mehr funktionieren. Und dann haben wir glücklicherweise ein Instrument in der Hand, womit wir den Patienten helfen können. Und das Schöne bei diesen inversen Prothesen ist, dass die Patienten ihren Arm wieder heben können. Das geht sehr gut.
Auch das hört sich gut an.
Sie brauchen dafür nur so ihren Oberarmmuskel. Und der funktioniert in der Regel gut.
Ja.
Also das ist schon ein Segen, dass man solche Prothesen hat. Und die werden eben auch gerade auch bei Patienten mit Oberarmkopfbrüchen, bei älteren Patienten, also in der Traumatologie, werden die auch zunehmend eingesetzt.
Ja.
Und sind da auch sehr segensreich bei Brüchen, die man sonst eben gar nicht mehr anders behandeln könnte. Da haben wir jetzt praktisch diese inversen Prothesen, und die tun da sehr viel Gutes.
Ja, also es hört sich ja wirklich gut an. Eine gute Erfindung.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Ja. Und wie lange dauert es da, bis meine Schulter wieder einsatzbereit ist? Also,
ja.
Ist ja wahrscheinlich auch unterschiedlich.
Da muss man es, ja, auch so. Also auch da halten wir die Schulter nicht so lange ruhig bei den verletzten älteren Patienten, weil die sind oft sonst nicht in der Lage, ihren Alltag zu bewältigen, wenn sie ihren Arm nicht irgendwie zumindest mitbenutzen können.
Ja.
Und wir wollen sie natürlich ungern in die Hilfsbedürftigkeit bringen.
Ja.
Und deswegen stellt man die da nicht so lange ruhig, aber heilen muss das trotzdem auch.
Und, ja.
Also bis man den Arm da wieder bewegen kann, naja, auch so 6 bis 8 Wochen, aber dauert schon.
Mhm.
Ja.
Okay, also
dann,
ein bisschen Geduld brauchen.
Und dann macht das natürlich noch seine Fortschritte meist über das gesamte erste Jahr noch, also ne, bis man sozusagen sein endgültiges Bewegungsmaß erreicht hat wieder. Das dauert halt vielleicht manchmal auch ein Jahr.
Ah, ja. Na ja, gut, aber klar, das ist halt auch ein doch größerer Eingriff sozusagen.
Genau, ja. Da betrifft eben auch die Weichteile um die Schulter und so weiter.
Ja, ja klar, das muss ja alles wieder fit werden. Okay, dann hört man ja auch immer relativ viel so in den Medien, das ist ja ein bisschen modern geworden, so die Kalkschulter.
Ja, die Kalkschulter, genau. Das ist auch eine Form des Schulterverschleißes, also wo die Sehnen nicht zerreißen oder langsam so einreißen, sondern wo sich Teile dieses Sehnengewebes so in so Kalkplaques umwandeln.
Aha.
Und diese Kalkplaques führen dann dazu, dass diese Sehnen sich verdicken.
Ja.
Und das führt dann zu einer Einklemmungserscheinung, weil unter dem, also die Schulter, wenn die sich bewegt, läuft sozusagen der Schulterkopf unter einem Knochen durch.
Mhm.
Und da müssen diese Sehnen, die dann da durchlaufen, die müssen schmal sein. Und wenn die aber durch so einen Kalkplack verdickt sind, dann klemmen die ein. Und das nennt sich dieses sogenannte Impingement-Syndrom, also eine Einklemmungssyndrom.
Okay.
Und das hat dann genau die gleichen Symptome wie ein Riss, dass die Leute nachts nicht schlafen können und dass sie den Arm nicht heben können, natürlich, weil dann gerade bei diesem Armheben die Sehne dann halt einklemmt.
Ja.
Und es kommt zur Entzündung, was dann nochmal weiter die Sehne verdickt. Und und manchmal reißen diese Kalkplaques sogar ein und es tritt Kalk so in einen Schleimbeutel ein, der da sozusagen das Gleiten der Sehne eigentlich bewerkstelligen soll. Und der ist sehr gut mit Nerven versorgt und die Leute haben wahnsinnige Schmerzen. Also das sind so richtige Notfälle, die man dann in der Rettungsstelle sieht, wo die Patienten nicht mehr leben und sterben können.
Also
häufig dieses Kalkschulter hat solche Auswirkungen. Ausprägung. Aber manchmal merken die Leute auch einfach nur, dass es seit Jahren schon diese Einklemmungen gibt und dass es eben nicht diese dramatischen Symptome macht, sondern einfach nur, dass es diese Einklemmungserscheinung gibt. Und dann sieht man das dann, wenn sie ein Röntgenbild machen, sieht man diesen Kalk dann ganz gut. Mhm. Der bildet sich ja im Röntgenbild wie der Knochen eben gut ab. Und oder eben auch in einem MRT sieht man das auch. Und dann kommen die zu uns und je nachdem, wie lange diese Krankheit schon besteht, wie dieses Kalkdepot dann oder diese Kalkansammlung, wie groß das ist, wie gut das verteilt ist und ob das sich schon in Auflösung befindet, das kann sich nämlich auch alleine auflösen über die Jahre. Ne? Dann machen wir eine konservative Therapie oder raten den Patienten auch zu einer operativen Behandlung, wenn das so groß ist oder so kompakt ist, dass es sich einfach nicht von alleine auflösen kann, dann profitieren die Leute davon, dass man das ihnen entfernt. Und das sind auch sehr zufriedene Patienten, weil dann oftmals sind dann so ein jahrelanges Leid geht dem voraus und dann sind sie relativ schnell dann schmerzfrei eigentlich, ja.
Okay. Aber es muss nicht immer operiert werden, also es geht auch.
Nein. Also das ist, sagen wir mal, die Dunkelziffer ist auch relativ groß. Also es gibt bestimmt viele Leute, die so leichte Schulterbeschwerden haben und denen jetzt aber gar nicht so viel Bedeutung beimessen, weil es ihr Leben nicht sehr beeinträchtigt, ne? Oder weil es einfach keine Arztgänger sind oder so und dem gar nicht so nachgehen wollen. Und und bei vielen gibt sich das dann eben auch wieder. Ne? Mhm. Aber und diese Kalkdepots, wie gesagt, können sich auch alleine auflösen. Aber wir sehen ja auch nur so eine Auswahl von Patienten, bei denen es dann eben nicht klappt und die dann eben doch sehr leiden. Mhm. Und und denen können wir dann sehr häufig mit einer Operation sehr gut helfen. Mhm. Auch. Also auch sehr zufriedene Patienten, muss man sagen.
Okay. Gibt es denn irgendwelche Möglichkeiten, das irgendwie selber zu unterstützen? Also wahrscheinlich ein Kalker ist jetzt nicht die richtige Möglichkeit, aber keine Ahnung, viel Salat zu essen oder viel Bewegung oder.
Ja, also das hat mit der Ernährung, soweit man weiß, nichts zu tun. Das ist eine bestimmte Form des Sehnenverschleißes. Mhm. Und man weiß nicht genau, wen das betreffen wird. Es betrifft Frauen wie Männer und aus allen Lebensaltern. Und deswegen ist es da so von der Ernährung her, wahrscheinlich kann man das wahrscheinlich nicht beeinflussen. Mhm. Also das ist nicht, man kann sich sozusagen die Kalkschulter nicht selber verursachen, sondern das ist so eine merkwürdige Form des Sehnenverschleißes, der gerade in der Schulter so auftritt, was man schlecht beeinflussen kann.
Okay. Ja. Und dann habe ich noch gelesen, sowas wie die Frozen Shoulder.
Ja.
Was ist das denn?
Ja, die Frozen Shoulder, die eingefrorene Schulter.
Ja, genau.
Ja, auch ein, wenn man das mal gesehen hat, auch ein sehr dramatisches Krankheitsbild, eben auch für die Patienten mit schon dramatischen Einschnitten manchmal verbunden. Mhm. Das ist eine Entzündung der Schultergelenkskapsel. Mhm. Man kann sich vorstellen, bei einem Gelenk wie der Schulter, die ja den größten Bewegungsumfang aller Gelenke am Körper hat, eben weil wir unsere Hand in alle möglichen Stellungen bringen wollen und bringen müssen, muss die Gelenkkapsel, die diese Bewegung ja erlauben muss, muss sehr weich und sehr dünn und sehr beweglich sein.
Ja.
Aber muss auf der anderen Seite natürlich auch genug Stabilität bieten, damit die Schulter nicht auskugelt auf der anderen Seite. Ne? Aber erstmal muss sie aber eben gut zart und beweglich sein. Bei der Frozen Shoulder ist es so, dass sich diese Gelenkkapsel aus unbekanntem Grund entzündet und nicht verdickt. Und dann ist plötzlich dieses Bewegungsausmaß der Schulter stark eingeschränkt.
Ja.
Und vor allem beeinträchtigt die Patienten der Schmerz, der dazukommt. Also diese Entzündung in der Schultergelenkskapsel tut ordentlich weh. Mhm. Und das beeinträchtigt auch den Schlaf und eben auch am Ende die ganze Beweglichkeit der Schulter.
Ja.
Und das betrifft vor allem Frauen im mittleren Alter. Mhm. Und man weiß nicht genau die Ursache davon. Man kann hormonelle Gründe annehmen, vielleicht, weil es gerade so Frauen in einem Alter betrifft, bei denen hormonelle Umstellungen eben auch dazukommen. Es gibt es aber auch nach Verletzungen. Mhm. Und Und das ist dann immer ein sehr ziemlich dramatisches Krankheitsbild, muss man sagen, weil die Patienten dann ihren Arm so gut wie gar nicht mehr bewegen können. Der ist dann richtig steif und eingefroren, weswegen das Krankheitsbild ja auch so heißt.
Ah,
Frozen Shoulder. Dann oftmals muss man eben dann mit Cortison erstmal diese Entzündung zurückdrängen und dann braucht man längere Zeit Physiotherapie. Und bis das aber wieder gut ist, können ja manchmal sogar bis 2 Jahre vergehen. Und das ist für die Patienten natürlich eine je nachdem wie aktiv und wie jung sie sind, natürlich auch eine schlechte Aussicht manchmal.
Okay. Aber braucht man viel Geduld.
Ja, man braucht Geduld, genau. Mhm. Und also dass man das operiert dann, dass man kann diese Kapsel, wenn dieser Entzündungsvorgang abgeschlossen ist, kann man die Kapsel auch über eine Schlüssellochoperation manchmal aufschneiden und dann haben die Patienten sofort wieder die freie Beweglichkeit, müssen dann aber auch sehr lange üben, dass sie das auch wieder behalten, diese Beweglichkeit dann. Ne? Aber das ist nicht das Standardvorgehen. Meistens wartet man und dann machen die Patienten über die Zeit Fortschritte und dann sind sie auch positiv und sehen, dass es vorangeht und dann braucht man in der Regel auch gar keine Operation mehr machen.
Ah ja, okay. Das ist ja ganz gut.
Die Frozen Shoulder, auch noch ein geheimnisvolles Krankheitsbild, muss man sagen.
Ja. Ja, hört sich auch ein bisschen so an.
Ja.
Genau. Haben wir denn noch eine wichtige Erkrankung der Schulter vergessen?
Naja, was häufig auch ist, sind Schulterluxationen, muss man sagen. Also das Auskugeln der Schulter.
Ja.
Was vor allem, ich hatte ja gerade gesagt, dass diese Kapsel, die muss halt weit und weich sein, damit sie die Bewegung der Schulter zulässt. Mhm. Muss aber auch so stabil sein mit den Bändern, die sozusagen in dieser Kapsel so eingelassen sind, um sie zu verstärken, dass die Schulter eben gehalten wird, ne, in ihrem Gelenk. Und das ist dann manchmal nicht der Fall, wenn Patienten, die ohnehin schon so sehr weiche Bänder haben, dann noch bestimmte Bewegungen machen oder beim Sport, gerade Handball oder irgendwelche Kontaktsportarten beim Fußball umfallen, dann kugelt die Schulter eben aus und dabei reißen dann diese Bänder ab.
Mhm.
Und dann kommt es danach, wenn es nicht richtig aushält und stabil aushält, schon bei alltäglichen Bewegungen wie dem Anschnallen, wenn man nach hinten greift und den Gurt sich holt oder wenn man nachts schläft mit dem Arm hinterm Kopf, kommt es dann dazu, dass die Schulter wieder auskugelt. Und das ist für die Patienten dann ja auch oft sehr dramatisch, weil sie dann ins Krankenhaus müssen, damit man die Schulter wieder einrenkt.
Ja.
Und dann kann man diese zerrissenen und fehlverhaltenen Bänder kann man dann auch mit Schlüssellochoperationen meistens wieder annähen und wieder dahin bringen. Wo sie hingehören.
Okay.
Und dann sind die Patienten auch sehr zufrieden, weil sie dann eben wieder ihre Bewegungen, die sie gewohnt sind, machen können, ohne Angst zu haben, dass die Schulter auskugelt. Ja, das ist auch noch ein Krankheitsbild, das man sehr häufig bei der Schulter sieht und das man auch relativ häufig behandelt. Ja.
Mhm. Genau. Aber man muss nicht immer, also wenn es jetzt mal ausgekugelt ist, muss nicht gleich so dramatisch werden, aber ja, wenn es häufiger ist, dann wäre eine Operation dann auch ratsam, ja?
Ja, also bei sehr jungen Patienten, man weiß das, dass wenn sehr junge Patienten durch einen Unfall ihre Schulter auskugeln, die kugeln im Laufe des Lebens, eben weil diese Altersgruppe dieser jungen Patienten so aktiv ist, kugeln die sehr häufig wieder aus. Bei älteren Patienten, sagen wir mal ab 30 ist jetzt nicht klassisch schon der ältere Patient.
Naja.
Aber bei Patienten, die dann älter und auch ruhiger werden damit, die sind nicht mehr so aktiv. Und da heilt es manchmal so aus, dass die Patienten keine Instabilitätsgefühl haben und ihren Alltag total gut bewältigen, ohne dass sie jemals wieder merken, dass die Schulter irgendwie instabil wäre oder so.
Ja. Ne?
Aber gerade bei Sportlern, Überkopfsportlern, Kontaktsportlern, das ist nicht der Fall. Die kommen häufig in diese Situation, dass die Schulter dann so noch 1 Zentimeter weiter und sie wäre ausgekugelt. Ne? Sie
nicht
merken. Und dann, und dann kommen sie eben zu uns, weil dieses Instabilitätsgefühl sie doch erschreckt.
Das nimmt einem ja auch das Vertrauen in seinen Körper.
Ja, genau, natürlich, ja, natürlich, ja, ne? Natürlich. Ja. Oder weil es dann eben bei irgendwelchen Bagatellverletzungen nochmal zum Auskugeln kommt und dann muss man was machen. Aber ganz viele Patienten, ältere Patienten, da passiert das nicht und die merken auch gar nichts mehr und sind ganz zufrieden. Also auch da, man muss nicht jeden operieren.
Mhm. Und nach so einer Operation bin ich dann aber so weit stabil, dass es erstmal dann nicht mehr auskugelt. Das kriegt man dann ganz gut hin.
So ist es. Also ja, da, da hat man sozusagen Rezidivraten, das heißt also Patienten, bei denen es trotz der Operation nochmal auskugelt, so um die 5%, also einer von 20. Ja, so ungefähr.
Okay. Ja, spannend. Haben wir noch mehr Schulterdefekte?
Ja, es gibt natürlich noch ein weites Feld von Schulterverletzungen, die wir hier auch behandeln.
Mhm. Also so durch Unfälle oder sowas.
Genau. Mhm. Also sagen wir mal im weitesten Sinne der Schlüsselbeinbruch.
Ah, ja, stimmt. Ja,
der gehört ja auch zur Schulter mit dazu, ja. den man dann doch häufig auch operativ behandeln muss und das gebrochene Schlüsselbein wieder mit einem Schnitt einrichten muss und dann mit einer Platte versorgen muss. Oder nach einem Sturz auf die Schulter kann es auch mal dazu kommen, dass das Gelenk zwischen dem Schulterblatt und dem Schlüsselbein zerreißt. Sogenannte AC-Gelenksprengung.
Das hört sich gut an.
Vielleicht schon mal gehört. Ja. Und auch das beeinträchtigt die Patienten dann sehr. Dann steht so das Schlüsselbein an der Seite hoch und macht Schmerzen und sieht auch merkwürdig aus und fühlt sich merkwürdig an. Ja. Doch die Patienten kann man auch mit relativ kleinen Operationen dann wieder stabil bekommen. Wichtig ist in diesen Fällen nur, dass man das dann möglichst unmittelbar nach dem Unfall operiert und da nicht zu viel Zeit vergehen lässt. Ja, also damit haben wir auch zu tun. Oder eben die Oberarmkopffrakturen, ne? Also die Oberarmkugel sozusagen ist genau wie auch der Schenkelhals oder das Handgelenk der Osteoporose sehr stark unterworfen. Und Patienten, die eine Osteoporose haben, und die Zahl dieser Patienten nimmt eben aufgrund des steigenden Alters der Bevölkerung deutlich zu, ist halt häufig auch von Brüchen betroffen. Ne? Ja. Diese Brüche kann man häufig ohne Operation behandeln, dann heilt es wieder so, dass die Patienten doch noch eine gute Funktion ihrer Schulter haben.
Mhm.
Aber häufig und gerade bei zunehmender Osteoporose in der Bevölkerung werden diese Frakturen eben auch komplexer.
Ja.
Und dann muss man sich eben was ausdenken. Und gerade da, wie ich vorhin das schon gesagt hatte, hat uns diese inverse Prothese sehr geholfen, weil viele dieser sehr osteoporotischen, also sehr, sehr, sehr weichen und dünnen Knochen, die man vorher mit anderen Methoden gar nicht wieder richtig zusammenfügen und so halten konnte, können wir jetzt eben mit solchen inversen Prothesen versorgen und die Patienten können wieder schmerzfrei ihren Arm heben. Also das ist schon gerade für diese Gruppe der älteren Patienten schon ein Segen gewesen. Ja,
es hört sich wirklich sehr gut an. Also die Lebensqualität auf jeden Fall zu retten.
Genau, ja, auf jeden Fall. Also das ist ja wichtig, ne, für die Selbstständigkeit, dass man seinen Arm bewegen kann.
Ja. Ja, ich sehe, die DRK-Kliniken Berlin-Köpenick sind da sehr, sehr gut aufgestellt. Also da kriegt man, glaube ich, gute Hilfe, wenn es um die Schulter geht.
Ja, traditionell. Also wir haben hier so eine lange Tradition, sagen wir mal, der Schulterchirurgie.
Mhm.
Und tragen die natürlich weiter in die Zukunft.
Ja, sehr, sehr schön. Ja, dann habe ich, glaube ich, einen sehr, sehr guten Überblick gewonnen und kann einfach nur noch sagen, vielen, vielen Dank, Herr Dr. Helms, dass Sie sich bei uns die Zeit genommen haben und das so ausführlich erklärt haben.
Ja, na klar, danke.
Okay.
Und, bis bald.
Bis bald, genau.
Danke, dass Sie wieder dabei waren. Das war der Podcast Rezeptfrei der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.drk-kliniken-berlin.de. Abonnieren Sie gerne diesen Podcast. Rezeptfrei erscheint alle 2 Wochen neu.